Ja, liebe Gemeinde hier vor Ort und im Internet, das ist mein Thema heute. Das Evangelium verändert Menschen und Gemeinden. Und die meisten von euch kennen das persönlich, haben es am eigenen Leibe erfahren. Und auch wir hier als Gemeinde haben ein Stück weit davon erfahren. Das Evangelium, die gute Nachricht, dass Gott dich kennt und dich lieb hat und dass du bei ihm eine Chance hast, neu anfangen kannst, und voll erfüllt wirst mit seiner Liebe, mit seiner Annahme. Das ist die Kraft des Evangeliums, das hat die Welt verändert, das hat bei vielen von uns das Leben verändert und das ist auch die Kraft, die hier mit uns hier in dieser Gemeinde ist. Ich möchte eine Geschichte erzählen, in der das deutlich wird. Die Geschichte stammt aus einem Roman von einem französischen Romancier Victor Hugo, der ist in Frankreich sehr bekannt. Das ist da einer der großen Stars der Romanschreiber. Und 1862, also schon ein bisschen her, aber mit so einem Tiefgang, dieses Buch hat damals in Europa Furore gemacht. Und bis heute wird es immer wieder aufgelegt und verfilmt und so weiter. Sein Roman Die Elenden, französisches Les Miserables. Und da gibt es die Hauptfigur, der heißt Jean, ein junger Mann, der heißt Jean. Und dieser junge Mann ist nach 19 Jahren aus der Haft entlassen worden. Der war im Gefängnis, 19 Jahre lang, weil er als junger Mann ein Brot gestohlen hat. Und nach 19 Jahren kommt er aus dem Gefängnis, ist natürlich völlig verbittert, dieses Unrecht, dieses Leid, diese übertriebene Strafe, 19 Jahre im Gefängnis. Und er wird entlassen. Er weiß nicht, wohin. Es will ihn auch niemand haben, einen Strafentlassenen. Wer will den? Wo soll er hin? Was wird aus ihm? Und letztendlich nimmt ihn ein Bischof auf. In seinem Haushalt, da kriegt er eine Anstellung, kriegt ein Dach über den Kopf und kann bleiben. Der Bischof und er, sie machen noch aufs, ja, ich werde ein besserer Mensch werden, ja, ich werde anständig bleiben. Aber allein, dass er in den Haushalt von dem Bischof kommt, das alleine bringt noch nicht die volle Wendung. Die kommt erst später. Aber der junge Mann, der Jean, fängt da an. Dennoch, es dauert nicht lange. Da packt er seine Sachen. Und er packt auch noch das Silberbesteck des Bischofs mit ein und will sich davon machen. Er wird zufällig von der Polizei angehalten, die durchsuchen ihn, sehen das Silberbesteck, wissen gleich, was los ist. Schnappen ihn und führen ihn ab und bringen ihn zum Bischof, um ihn dort zur Rede zu stellen. Und klar, der wandert ab in den Bau für den Rest seines Lebens. Der Bischof sieht die Polizei kommen mit dem Jean, sieht gleich, versteht gleich, was da kommt. Und noch bevor sie zur Tür richtig rein sind, sagt er, Jean, gut, dass ich dich sehe, du hast noch was vergessen, du solltest auch noch den silbernen Leuchter mitnehmen. Geh doch bitte in die Kammer und hol den silbernen Leuchter noch, den solltest du doch mitnehmen zu dem Besteck. Und die Polizisten waren so verblüfft und baff und sind wieder abgezogen. Und der Jean ist also verschont geblieben vor dem Gefängnis. Und in dem Moment hat er Liebe und Annahme erfahren. Dass Gott ihn liebt, das hat er schon mal gehört im Haushalt des Bischofs. Aber hier hat er es erfahren, die Liebe Gottes, die Annahme. Und das war der Moment, der ihn verändert hat. Deswegen ist er ein anderer Mensch geworden. Dazu aus Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das hat er in dem Moment erfahren. Die Liebe Gottes, in der Theorie oft gehört, natürlich stimmt es, wenn es der Herr Bischof sagt. Aber dann auf einmal erfahren und in seinem Herzen erleben, ausgegossen in seinem Herzen, das hat aus ihm einen anderen Menschen gemacht. Dieser Bibelvers gibt Antworten. Die Liebe Gottes, wo ist sie? In den Herzen der Menschen, in unseren Herzen. Wie kommt die Liebe Gottes da rein? Durch den Heiligen Geist. Und wann? Ist schon gegeben, in Jesus Christus, damals am Kreuz, vor 2000 Jahren. Und das wird heute erfahren durch den Glauben und durch die Schritte des Glaubens, so wie es in Johannes 1 steht, alle, die ihn, die Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Jesus aufnehmen im Glauben, das ist der Kanal, wie das sich entfalten kann, dass Gott die Liebe in unsere Herzen gibt. Dieser Vers spricht von der bedingungslosen Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist in uns hineingekommen. Ohne Vorbedingungen. Das galt für diese Strafentlassenen, der rückfällig geworden ist. Das gilt für Menschen, die Gottes Feinde sind, die ihn ablehnten. Und natürlich gilt es auch für Menschen wie dich und mich. Dieser Vers erinnert uns daran, dass wir als Menschen von dieser göttlichen Liebe erfüllt sind. Wir wissen ja so viele Stimmen und Sachen und Triebe und belastende Erinnerungen, die in uns sind. Und so viel auch Unschönes, das in uns ist. Aber die Liebe Gottes ist auch da. Die Liebe Gottes erfüllt die Herzen der Menschen. Und sie erinnert uns daran, dass wir diese Liebe auch untereinander weitergeben können, weitergeben sollen, weitersagen und weitergeben können. Dieser Bibelvers ist eine Ermutigung, in schwierigen Zeiten auf Gottes Liebe zu vertrauen und sie in unserem Handeln sichtbar werden zu lassen. Ich weiß nicht, ob du gerade in schwierigen Zeiten bist. Vertrau auf die Liebe Gottes. Wenn du gerade in guten Zeiten bist, dann mach's auch. Ist immer richtig. Ich will mit dieser kleinen Geschichte von Anfang bei diesen drei Personen das noch ein bisschen ausbreiten. Der Jean, der Bischof und Gott. Und an dem wird deutlich, dass das eine ganz persönliche, individuelle Seite hat, aber auch eine zwischenmenschliche, soziale Komponente und natürlich die geistliche Komponente von Gott her. Zunächst einmal der Jean und dazu aus dem 2. Korintherbrief. Christus sagt, er hat uns gesalbt und uns sein Siegel aufgedrückt. Er hat seinen Geist in unser Herz gegeben als Anzahlung auf das ewige Leben, das er uns schenken will. Wenn du dieser Jean wärst, wenn du dich in deiner Fantasie versuchst, da hineinzuversetzen, aus dem Gefängnis entlassen, mit all der Bitterkeit, mit all dem Ungerechtigkeitsgefühl, mit all der Hoffnungslosigkeit, und vielleicht ist noch ein letzter Keim von Hoffnung in dir, und vielleicht hast du in dir wenigstens noch die Sehnsucht danach, nach der Liebe Gottes, und dass man angenommen wird und dass man seinen Platz findet und nicht mal angefeindet wird, sondern irgendwo mal akzeptiert wird. Und wenn du dich in den Jean hineinversetzt und vielleicht empfinden kannst, was für eine Sehnsucht er hatte, und ein bisschen von dieser Sehnsucht steckt auch in uns, in jedem Menschen, dann sollst du wissen, bei Gott bist du richtig. Und das Evangelium hat die Kraft, diese Sehnsucht zu erfüllen und dieses Loch, diese Leere auszufüllen mit der Liebe Gottes. Und dann lesen wir hier, das ist die Anzahlung auf das ewige Leben. Das ist in Klammern nur die Anzahlung. Das ist nur der Anfang, was er an Liebe und Annahme erlebt hat. Das ist, so fängt es an und es geht noch viel, viel weiter. Und es ist der Hinblick auf das ewige Leben. Das heißt, im Himmel wird es immer so weitergehen. Wir fragen uns manchmal, ja, wie wird es wohl im Himmel sein? Lohnt es sich überhaupt, dahin zu gehen? was hat das für eine Bedeutung, wird ja auch nicht so richtig beschrieben. Der Himmel, wie ist es, wie sieht es da aus, was ist da? Aber hier kann man ein bisschen sich vorstellen, dieses Erfülltwerden mit der Liebe Gottes, im Geist Gottes, in seiner Gegenwart, das ist der Anfang und im Himmel wird es dann immer so weitergehen mit dieser unendlichen Liebe und Annahme und dass du als Mensch gesehen bist und angenommen wirst. Das gilt für dich und mich als Mensch und durch den Glauben, das ist sozusagen der Kanal, in dem wir das in unser Leben aufnehmen. Und das gilt in gewisser Weise auch für uns als Gemeinde. Auch als Gemeinde gibt es immer wieder so Momente, wo wir als ganze Gruppe, als ganze Gemeinde diesen Anfang, diesen Neuanfang, diese Annahme, diese Liebe Gottes Geist, also Gott in seiner Gegenwart erfahren und erleben. Und ein bisschen davon haben wir vielleicht auch in den letzten Monaten und Jahren erfahren. Der Jean ist hinterher in dem Roman ein sehr wohlhabender Mensch geworden. Er hat eine Erfindung gemacht, hat sich selbstständig gemacht und er wurde sogar Bürgermeister in einem anderen Ort. Und sein Leben verläuft so, dass er später als ein wohlhabender Bürgermeister auch viele Wohltaten tut. Aber dann gibt es eine Situation, wo eine dritte Person wegen ihm zu Unrecht verhaftet und bestraft worden wäre. Und um das zu verhindern, um der Wahrheit willen und um zu verhindern, dass eine Person zu Unrecht verhaftet wird, offenbart er sich, dass er der ist, der früher mal als Strafgefangener war und öffnet sich ehrlich und sagt, was aus ihm war und dass diese Person, die beinahe zu Unrecht verhaftet worden wäre, unschuldig ist. Und daraufhin erlebt er, dass die Menschen ihn ablehnen und verhetzen und er wird als Bürgermeister weggejagt und im Laufe seines Lebens verliert er auch sein Vermögen und wird arm und am Ende stirbt er in einem Armenhaus, aber tief versöhnt mit sich, mit seinem Lebenslauf, versöhnt mit Gott, versöhnt mit den Menschen, die ihm wichtig sind und die ihm lieb sind. Aber er hat das beibehalten. Das war nicht nur, weil es mir gut geht, glaube ich jetzt auch schön an Gott. Nein, es war eine tiefe Erfüllung, die durch alles durchgetragen hat und die er ausgebreitet hat zu anderen Menschen. Die zweite Perspektive von dem Bischof. Hier ein Vers aus Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 19b und Vers 20. Darin unterstützen mich eure Gebete und der Geist, durch den Jesus Christus mir beisteht. Ja, es ist meine feste Erwartung und Hoffnung, dass ich mich nie lächerlich mache. Im Gegenteil, durch das, was mit mir geschieht, soll Christus in aller Öffentlichkeit verherrlicht werden. Dies galt schon immer und es gilt auch jetzt. Und es gilt, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Gott handelt meistens durch Menschen, hier in diesem Fall durch diesen Bischof. Meistens ist es so, dass Gott Menschen mit einbaut, wenn er gute Taten tun will. Dass er durch Menschen hindurch seine Liebe und seine Annahme zu den Bedürftigen bringen will. Gott handelt durch Menschen und es gibt genug Menschen. Und es gibt genug Gläubige, die möchten genau solche Mitarbeiter Gottes sein. Und ihr kennt es sicherlich auch. Es gibt so Momente, da hat man so einen Wunsch, man würde so gern ein Mitarbeiter Gottes sein, um seine Liebe, seine Annahme an Bedürftige, an andere Menschen weiterzugeben. Wir können uns ein bisschen in diese Rolle des Bischofs hineinversetzen. Und das ist ja auch die Haltung des Paulus, so hier in diesem Bibelvers gesagt. Und selbst auf die Gefahr hin, dass er sich lächerlich macht. Schöne Formulierung aus der Basisbibel. Ne? Selbst auf diese Gefahr hin, dass er einen Fehler macht, sich lächerlich macht oder sonst was. Es ist seine Haltung, Es ist sein innerstes Bestreben, dass er von diesem Geist Gottes, die Kraft des Evangeliums, die Nachricht, dass die Menschen geliebt sind und angenommen sind, dass er das hinbringt zu den Leuten. Und bei dieser Sehnsucht, bei diesem Wunsch bekommt er Unterstützung. Und die braucht er auch. Durch eure Gebete und durch den Geist Gottes. Er braucht beides. Die Gebete seiner Gemeinde, seiner Geschwister und den Geist Gottes. Ja, das ist eigentlich Gemeinde, die hier beschrieben wird. Und wir sind ja auch in einer Gemeinde eine Gruppe von Menschen. Der Geist Gottes begleitet uns. Und mal ist der eine derjenige, der als Mitarbeiter Gottes Liebe und Annahme zu einer Person bringt. Mal ist es jemand anderes, mal ist es eine dritte Person, mal ist es eine Gruppe. Und durch die Gebete, durch die Mitarbeit, durch das, dass jeder in seinem Bereich mit seinen Gaben mal mehr und mal weniger mit eingebunden ist als Mitarbeiter Gottes. Das ist Gemeinde. Und das ist die soziale Komponente, das Zwischenmenschliche. Und das Evangelium hat unter anderem auch deswegen die Welt verändert, weil es nicht lauter Einzelkämpfer gibt und weil die Menschen nicht vereinsamen, sondern weil sie im Miteinander der Gläubigen, im Miteinander der Gemeinde diese tiefe Zusammengehörigkeit und diese tiefe Gemeinschaft als Mitarbeiter Gottes erfahren haben und weil sie beteiligt wurden an all dem Guten und Schönen, das Gott in dieser Welt tun kann. Und für den Bischof ist es ja auch die Reaktion auf das, was er selber in seinem Leben erfahren hat. Und wir sind in der Gemeinde, weil wir selber einmal, vielleicht nicht als Strafgefangene entlassen wurden, das weiß ich nicht, glaube ich nicht, aber weil wir selber einmal das erfahren hat, dass Gott mich kennt und mich annimmt, so wie ich bin. Und weil die Liebe Gottes mich irgendwie berührt hat, vielleicht erfüllt hat, der Geist Gottes in mein Leben kam. Und weil wir das erlebt haben und weil das so unser Leben ist, von innen her so reich und so, ja, auch glücklich macht, haben wir die Kraft, auch schwierige Zeiten zu überstehen, auch Durststrecken auszuhalten und immer mit dem Wissen, Gott ist da, Gott ist mit seiner Liebe in meinem Leben, in meinem Herzen und wir wollen gemeinsam das auch an andere Menschen weitergeben. Die dritte Seite. Versuchen wir mal, die Perspektive von Gott aus zu sehen. Galater 4. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Hier wird etwas über Gott ausgesagt. Zwischen den Zeilen können wir uns eine Ahnung davon bekommen, wie Gott in seinem Wesen, in seiner Art, in seiner inneren Haltung ist. Er ist einer, der uns sieht und annimmt und eine persönliche, liebevolle Vaterbeziehung zu uns haben möchte. Gott ist jemand, der eine Sehnsucht hat nach den Menschen, nach dir und nach mir. Gott ist anscheinend jemand, der sich auf dem Weg macht, weder Kosten noch Mühen scheut. Und ihr wisst alle, das Entscheidende am Ende ja sogar in Jesus Christus auf diese Welt kommt als Mensch und am Ende sogar das Leiden am Kreuz auf sich nimmt, am Ende sogar die Trennung auf sich nimmt, damit da auch geistlich, spirituell diese Brücke in die Transzendenz geschaffen wird, dass mit Menschen eben eine direkte persönliche Beziehung zu Gott haben können. So stark ist seine Sehnsucht und sein Wunsch, dass Menschen sich von ihm erreichen und lieben lassen. Gott ist es so wichtig, dass er sogar seinen Geist in unsere Herzen gibt. Ich sag mal anvertraut. Ich musste dabei denken, vor einiger Zeit, ein paar Jahre schon her, unser Sohn zieht um, studiert irgendwo, sucht ein Zimmer sucht ein WG-Zimmer, viele von euch kennen das oder wenigstens von Erzählungen. Und wenn man so in eine WG aufgenommen wird, da muss man sich ja gut überlegen, will ich zu den Typen, die da schon das WG-Zimmer haben, die da schon die WG bilden und ich bin dann die Nummer 3 oder Nummer 4, passe ich da rein, will ich dahin? Andersrum auch, die WG, manchmal gibt es ja richtige Prüfungen und Tests und Kennenlernverfahren. Wer wird denn aufgenommen in unsere WG, in unsere Wohngemeinschaft? Und Gott hat entschieden, ja, ich bin einverstanden, dass mein Geist Wohngemeinschaft mit dir in deinem Leben, in deinem Herzen nimmt. Gott hat seinen Geist uns anvertraut, in unsere Herzen. Er ist da schon ein gewisses Risiko eingegangen, oder nicht? Aber wenn das der Wille Gottes ist, ja, dann lassen wir uns gerne drauf ein. Dann trauen wir uns auch, unsere Sehnsucht nach Gott freie Bahn zu lassen. Wenn das Gottes Wille ist, dann sind wir gerne sein Volk und seine Gemeinde. Wenn Gott so ist, dann wollen wir uns gerne dafür öffnen und uns von ihm auch vereinnahmen lassen durch seine Annahme, durch seine Liebe, durch seinen Heiligen Geist. Das ist die Geschichte aus dem Roman Victor Hugo, Die Elenden, der Jean, der Strafentlassene und der Bischof und Beispiel für Gottes Wesen. Und ich habe noch eine Geschichte, auch noch eine ganz berühmte, ein ganz berühmtes Beispiel, wie das beschrieben wird, was für eine Kraft das Evangelium hat, dass es Menschen verändert, erfüllt, glücklich macht, dass es Gemeinden verändert und dass es die ganze Welt ein Stück weit verändert hat. Und dieses Beispiel kommt sogar von Jesus selber. Und deswegen möchte ich uns zum Ende dieses Gleichnis vorlesen. Und ich habe es diesmal nicht zum Mitlesen hier, sondern ich möchte euch nur vorlesen und ihr sollt nur zuhören. Und dieses Gleichnis von Jesus kennt drei verschiedene Überschriften. Einmal der barmherzige Vater, der verlorene Sohn oder seine zwei Söhne. Jesus erzählte ihnen, erzählt uns auch folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagt zu seinem Vater, ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben, und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seine Finger und Sandalen für seine Füße und schlachte das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden. und ein Freudenfest begann. Amen.